Das Spezielle am Kinderhospizdienst ist, dass wir ab Diagnosestellung begleiten und dass es grundsätzlich darum geht, Lebensqualität der Familien zu erhalten oder im besten Fall sogar noch ein bisschen zu verbessern. Das heißt, es ist eine Alltagsbegleitung, die unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden leisten, also eine Begleitung im Alltag, eine Lebensbegleitung.
Willkommen zur vierten Folge von Solange ich darf. Ich bin Julian Reusch, Journalist, Vater und Podcast-Redakteur. Und ich will mit diesem Podcast Menschen sichtbar machen, die allzu oft übersehen werden. Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose. Stellvertretend dafür erzählen wir in diesem sechsteiligen Podcast die Geschichte von Jonathan. In der letzten Folge haben wir viel über die Rolle der Eltern gesprochen. Wie viel sie leisten, wie viele Hürden sie überwinden, wie viel Verantwortung sie tragen. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Heute schauen wir auf diejenigen, die genau solche Familien begleiten und unterstützen. Und zwar nicht dann, wenn es zu spät ist, sondern mitten im Leben. Es geht um Hospizarbeit in einer ganz anderen Form, als sich viele das vielleicht vorstellen. Ich hatte es schon ganz zu Beginn der ersten Folge dieses Podcasts gesagt. Den Begriff Hospiz verbindet ihr wahrscheinlich im ersten Moment mit dem Tod. Doch heute gebe ich euch eine andere Perspektive. Ich will erreichen, dass ihr den Begriff neu definiert. Denn es geht um andere Dinge, um Freundschaft, Zuhören, auch um Urlaub und vor allem um das Leben. Doch um das alles als betroffene Familie am eigenen Leib zu erfahren, bedarf es eins. Einen ersten Schritt. Ein erstes in Kontakt treten mit einem Hospizdienst. Und für Jonathans Eltern war der erste Kontakt das Treffen am Holztisch. Wir erinnern uns, davon haben sie uns erzählt. Was das genau ist, erzählt Beate Weidewitsch. Sie ist Koordinatorin beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Oldenburg.
Am Holztisch treffen sich Eltern und Zugehörige, die ein Kind oder einen Jugendlichen bei sich im Hausleben haben, der an Muskeldystrophie Duchenne erkrankt ist. Und zusätzlich kommen auch Mitarbeitende des Borcherswegs mit dazu, als Profis. Viele Kinder sind ja auch in der Schule Borchersweg untergebracht. Das ist ein Format, was wir schon über viele, viele Jahre haben. Ich würde sagen, ich will nicht lügen, 10, 15 Jahre. Ich war immer unsicher, ob dieses Format funktioniert, wenn sich da Eltern treffen, deren Kinder so schwer erkrankt sind. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die sind sehr fürsorglich miteinander. Die haben auch eine Sprachebene miteinander entwickelt, wo die sich auch sehr sachlich über Themen austauschen können. Was ich immer berührend finde und was aber auch funktioniert, ist, es kommen ja auch immer wieder Eltern mit dazu, wo das Kind eine frische Diagnose hat. Das geschieht ja meistens mit 2 oder 3 Jahren und dann treffen die auf Eltern, deren Kinder, die sind dann im Jugendalter, die liegen im Bett, die werden beatmet. Das heißt also, da kommt jemand mit einem 3-Jährigen und hat Eltern vor sich, deren Kind nicht mehr viel kann. Und trotzdem funktioniert das. Also die tauschen sich miteinander aus und die Eltern älterer Kinder unterstützen die Eltern jüngerer Kinder dabei, die richtigen Hilfen und die richtigen Ansprechpartner zu bekommen.
Ich war selbst vor Ort in den Räumlichkeiten des Hospizdienstes. Es war auch das erste Mal, dass ich wirklich mit dem Thema Hospiz in Berührung gekommen bin. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch vorher gar keine konkrete Vorstellung davon, wie so ein Ort aussieht. Nur irgendwie so ein vages Bild im Kopf. Aber bei mir war es irgendwie so dunkel, ein bisschen beklemmt vielleicht. Warum das so ist, kann ich gar nicht genau sagen. Und dann stehe ich plötzlich in einem lichtdurchfluteten Empfangsbereich. Bodentiefe Fenster, helle Farben, alles offen und freundlich. Direkt im Foyer eine kleine Küche und ja, auch der sagenumwogene Holztisch. Tatsächlich ein echter großer Holztisch, der in einer Ecke steht. Und wenn man die Räumlichkeiten betritt, dann schaut man auch direkt in einen langen, hellen Flur. Am Ende des Flurs steht dann noch manchmal eine Kerze. Wenn jemanden gedacht wird, der kürzlich verstorben ist. Ein stilles Ritual. An dem besagten Holztisch treffen sich die Familien. Sie tauschen sich aus über Bürokratie, Therapien, den Alltag, Ängste, all sowas halt. Werner Geesk vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Oldenburg leitet zusammen mit einer Kollegin diese Treffen. Und er beschreibt den Austausch so.
Die Gaben, die auf dem Holztisch landen, sind sehr unterschiedlich. Jeder bringt irgendwas mit. Und die Vielzahl dieser ganzen Gedanken, das ist das, was uns auszeichnet. Ehrlichkeit, Empathie, Zwischenmenschlichkeit. Und die Neuen, die kommen, Neuen in Anführungsstrichen kommen, merken sofort, das ist hier werde ich getragen, hier werde ich akzeptiert nicht, sondern ich kann dich verstehen mit deinen Nöten, mit deinen Sorgen. Und das ist etwas, man braucht nicht viel reden, sondern die wissen das. Innerhalb kurzer Zeit heißt es, mach mal das, mach mal hier einen Widerspruch, guck mal hier nochmal genau rein. Wenn du was beantragen willst, das ist schon mal genehmigt worden und was schon mal genehmigt wurde, muss auch verordnet werden. Also nur, dass du das weißt, lass dich da nicht drauf ein. Ich kann dir das Urteil schicken und das ist ein Geschenk. Oder wo wird die eine Operation gemacht, mach das mal da und da. Die sind sehr erfahren, die haben Erfahrung. Welches medizinische Gesundheitszentrum kann ich hingehen für ein Rolli? Geh mal dahin, zu dem. Oder welches Auto, in welchem Fahrzeug passt ein Rolli?
Diese Gespräche am Holztisch sind nicht nur informativ, sie sind vor allem auch ein Ventil. Ein Ort, an dem Eltern offen über das sprechen können, was sie im Alltag belastet, ärgert oder auch einfach sprachlos zurücklässt. Und manchmal geht es dann auch um ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel um das Thema Behindertenparkplätze. Und auch da zeigt sich, wie unterschiedlich Menschen mit denselben Herausforderungen umgehen. Beate Weidewitsch erzählt von einer dieser Situationen.
Ich war mal dabei, als es um das Thema Behindertenparkplatz ging. Ja. Also das ist selber in mein Bewusstsein gerückt, seitdem ich hier arbeite. Wie wichtig das ist, wirklich diese großen Parkplätze mit der großen Rangierfläche zu haben. Ja. Wenn ich ein Kind habe, was ein Rolli hat, da muss der Rolli ausgeladen werden, da muss das Kind ausgeladen werden. Das brauche ich einfach, so einen Platz. Und es gibt immer wieder Leute, die sich auf diese Plätze stellen. Und dann haben die mal miteinander geteilt, also wer sich wie verhält. Also manche sagen gar nichts. Manche schieben ihr Kind mit dem Rolli direkt zu dem Fahrer hin und sagen, hier hätte ich gerne mit meinem Kind gestanden, aber da stehen Sie jetzt mit Ihrem Porsche oder, keine Ahnung, Ihrem VW. Und allein diesen Frust auch mal zu lassen, also über das Unverständnis von Menschen, die solchen Eltern noch schwerer machen, das miteinander zu teilen und zu gucken, also wie bewältige ich das eigentlich?
Durch das regelmäßige Treffen am Holztisch ist nicht nur ein Raum für Austausch entstanden, sondern auch Vertrauen. Vertrauen in den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, in seine Arbeit und vor allem in die Menschen, die dahinter stehen. Für Familie Selk war das der Anfang einer wirklich wichtigen Entlastung. Jonathan bekam dadurch regelmäßig Besuch von zwei Ehrenamtlichen, Barbara und Thies. Mutter Konstanze Katernselk erklärt, wie das genau abläuft.
Ja, es gibt beim ambulanten Hospizdienst Ehrenamtliche, die dort tätig sind und die Zeit in betroffenen Familien verbringen. Und zwar verbringen sie entweder Zeit mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen oder auch mal mit den Geschwisterkindern. Die gucken ein bisschen, was ist nötig in der Familie, um dann eben auch mal da zu sein und somit zum Beispiel uns ein kleines Fenster zu eröffnen, dass wir mal essen gehen können oder dass wir mal eine Besorgung machen können oder dass wir eben auch mal kurz weg sind. Weil das kann man schon sagen, die allergrößte Belastung für uns als Eltern ist wahrscheinlich, dass wir immer da sein müssen, dass immer einer von uns auch zu Hause sein muss, dass wir nicht gemeinsam zu Freunden gehen können oder sowas. Es muss immer dann jemand hier vor Ort sein, der Jonathan eben auch bei allen Dingen, die anstehen, richtig unterstützen kann. Diese Ehrenamtlichen vom ambulanten Hospizdienst sind super. Darüber haben wir zwei ganz, ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Und das ist eine große Hilfe.
Und Vater Thorsten Selk ergänzt dazu noch, welchen Stellenwert diese Besuche für Jonathan haben.
Wie auch bei anderen Leuten, ne, ist es natürlich auch für Jonathan schön, wenn dann auch mal jemand anders da ist. Natürlich, ne, wenn man, gerade auch wenn man sich dann gut versteht, was aber auch dann der Fall ist bei denjenigen, die sich auch um Jonathan kümmern. Es sind andere Leute, das heißt, man hat andere Themen, über die man reden kann. Ja, zum Beispiel kenne ich mich nicht besonders gut mit Computerspielen aus. Da hat man dann natürlich gleich eine andere Expertise, die dann teilweise wirklich auch hilfreich ist, weil das genau dem entspricht, wo dann teilweise auch Jonathans Interessen liegen.
Einer der beiden, die regelmäßig Zeit mit Jonathan verbringen, ist Thies Henking. Er kam als ehrenamtlicher Mitarbeiter über den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Jonathans Leben. Und er ist geblieben. Heute studiert er Lehramt, doch nach wie vor verbringen er und Jonathan Zeit zusammen. Und Thies hat mir von einem ganz bestimmten Moment erzählt, der bei ihm hängen geblieben ist. Jonathan hat der Nordwestzeitung, also der Zeitung, bei der auch ich arbeite, nämlich mal einen Leserbrief geschrieben.
Was ich sehr beeindruckend fand, weil relativ am Anfang war irgendwann in der NWZ ein Beitrag, dass irgendwie Computerspiele die Kinder verdummt oder irgendwie, dass die nur aggressiv machen und sowas. Und da hat er einen Leserbrief geschrieben zu diesem Artikel, wo es dann auch so ein bisschen darum ging, okay, hey, ja, aber es gibt nicht nur die eine Sicht auf die Dinge. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Perspektiven, die man in Betracht ziehen muss. Und das ist, glaube ich, einfach das, okay, ich bin in einer super, also ich persönlich bin in einer super privilegierten Situation und dass ich dann einfach verschiedene Dinge mit anderen Augen sehen kann und auch die mir deutlich schneller auffallen.
Wenn Jonathan etwas stört oder wenn er eine andere Meinung hat, dann sagt er das. Und mit Thies verbindet er nicht nur diese Ernsthaftigkeit, sondern auch eine ganz besondere Freundschaft. Die beiden necken sich, frotzeln ein bisschen rum, aber sie verbringen eben auch ganz besondere und gemeinsame Momente. Thies hat ihn beispielsweise mal mit zu einem Konzert genommen, einfach weil beide Bock drauf hatten. Und trotzdem gibt es da auch eine andere Seite, die ruhige, nachdenkliche. Thies hat mir erzählt, dass Jonathan sich oft tiefere Gedanken macht. Über Freundschaften, die sich verändert haben, über Menschen aus dem Ort, die sie beim Spazierengehen treffen. Und dann kommt da auch schon mal die Frage auf, haben wir eigentlich nur unterschiedliche Wege eingeschlagen oder hat sich auch etwas anderes verändert?
Was doch häufiger auftaucht, ist so dieses Gespräch, okay, ich bin im Rollstuhl, die anderen Kinder sind nicht im Rollstuhl und dadurch trennt sich irgendwie so Lebensphasen. Also in der Grundschule konnte er halt nur laufen und war nicht so auf dem Rollstuhl angewiesen und da hatte er halt auch mehr Freunde, die dann direkt vor Ort waren. Und wenn wir bei ihm zu Hause sind und dann irgendwie durchs Dorf laufen oder einkaufen fahren und sowas, dann trifft man halt immer mal wieder die Menschen und da geht es dann schon häufig darum, dass sich die Freundschaften auseinander differenziert haben, dass dann irgendwie weniger Kontakt ist, meldet man sich bei denen, macht man das nicht. Also darum geht es viel, dass was die Erkrankungen, die Einschränkungen mit dem Leben gemacht haben.
Ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch. Bis zu diesem Podcast-Projekt habe ich noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, mich in der Hospizarbeit zu engagieren. Ich gehöre noch zu einem Jahrgang, der entweder zur Bundeswehr oder zum Zivildienst musste. Ich habe mich damals für den Zivildienst entschieden, beim Fahrdienst der Malteser, relativ klassisch ehrlicherweise. Es war eine super Zeit, ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, ich habe meist Essen ausgefahren, aber auch manchmal Kinder zu bestimmten Einrichtungen gebracht, beispielsweise Sprachheilzentren oder sowas. Und da waren auch mal Kinder mit Rollstuhl dabei. Ich war 18, 19 Jahre alt und manchmal habe ich dann mit den Kindern auch einfach ein bisschen Quatsch gemacht. Ganz unbeschwert. Aber Hospizdienst, das Wort kam mir damals nie in den Sinn. Und jetzt sitze ich mit Thies zusammen, für den diese Arbeit selbstverständlich ist. Das finde ich sehr beeindruckend. Und er hat mir auch erzählt, wie sich seine Beziehung zu Jonathan in all den Jahren verändert hat.
Es hat sich verändert, habe ich Jonathan jetzt als Kind im Endeffekt kennengelernt und er ist 14 oder 15 und er ist jetzt langsam in die Pubertät gekommen und das ist halt so eine normale Veränderung, wo auch sein Anspruch oder sein Wunsch an mich sich verändert, das, was wir zusammen machen. Ich glaube schon, dass es irgendwo auch enger geworden ist, was mich auch in meiner Beziehung zu ihm, zu der gesamten Familie.
Wenn man Thies zuhört, dann merkt man schnell, zwischen ihm und Jonathan, da ist mehr als nur eine formelle Begleitung. Und das bestätigt auch Jonathan selbst. Für ihn sind Thies und auch Barbara längst mehr geworden.
Ich würde schon sagen, das sind gute Freunde von mir geworden. Thies ist halt ein bisschen jüngerer so, ein bisschen sieht die Sachen halt nochmal anders als ich, weil er ein bisschen älter ist als ich. Barbara, die ist halt nochmal eine Ecke älter als ich, sage ich mal. Die ist ein bisschen weiser einfach als Thies, aber ich würde schon sagen, das sind gute Menschen und auch Freunde von mir.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was der Hospizdienst alles macht, von Treffen am Holztisch bis zur Begleitung durch Ehrenamtliche wie Thies und Barbara. Doch wie kommen diese Kontakte eigentlich überhaupt zustande? Wie finden Familien und der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst überhaupt zueinander? Das erklärt jetzt Beate Weidewitsch, die Leiterin des Dienstes.
Sie müssen sich vorstellen, dass wir sehr, sehr gut vernetzt sind. Wir sind in verschiedenen Arbeitskreisen. Familien kommen von überall her. Die können zum Beispiel vom Kinderkrankenhaus kommen, also dass uns die Klinikpsychologin anruft oder dass uns direkt die Kinderonkologie anruft. Dann gibt es die SAPV-KJ, das ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche. Auch da kommen Anfragen. Es kommen Anfragen aus der Jugendhilfe, es kommen Anfragen von Selbsthilfegruppen, es gibt Eltern, die selber anfragen. Also das kommt von überall her. Und wir machen dann den Erstkontakt mit der Familie als Koordinatorin. Das heißt also, wir fahren in die Familie rein und schauen erstmal, wer gehört denn zur Familie? Also Vater, Mutter, wie viele Kinder gibt es? Wie alt ist das betroffene Kind? Und dann hören wir ganz genau, was die Familie braucht. Also wir nennen das einen systemischen Ansatz. Und wir sagen, die Idee ist, egal wo wir in der Familie unterstützen, es kommt am Ende dem betroffenen Kind zugute. Das heißt, es kann durchaus so sein, dass wir nicht das betroffene Kind begleiten, sondern dass die Familie sagt, ach, da ist die Schwester sowieso oder der Bruder sowieso. Und wir sind mit dem betroffenen Kind ständig im Krankenhaus und unsere Maya fällt hinten runter. Die lernt kein Fahrrad fahren, die Geburtstagsfeier hat diesmal niemand ausgerichtet. Und dann sind wir erstmal für die Maya da. Und dann vielleicht auch irgendwann nochmal für das betroffene Kind.
Hospizarbeit bedeutet nicht nur Betreuung vor Ort. Sie bedeutet auch zuhören, da sein, und zwar ganz wortwörtlich. Und sie bedeutet Angebote schaffen, wo sie gebraucht werden. Denn nicht immer fällt es leicht, über das zu sprechen, was beschäftigt. Vor allem dann, wenn es um Verlust, Trauer oder den eigenen Tod geht. Ein Angebot des Hospizdienstes setzt zum Beispiel genau da an und ist für junge Menschen, die selbst schwer krank sind oder jemanden verloren haben. Das nennt sich dasein.de. und ist eine digitale Beratungsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene. Ich habe mir das Projekt angeschaut. Es gehört zur Stiftung Hospizdienst Oldenburg, also dem Träger des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes. Und der Gedanke dahinter ist so simpel wie stark. Für andere da sein, zuhören, online und anonym, verlässlich. Und das alles per Mail, wenn persönliche Gespräche vielleicht einfach gerade zu viel sind. Denn auch das ist Hospizarbeit.
Wir sind am Leben. Wir sind direkt in der Situation und wenn wir das nicht wären, dann müssen wir uns selbst mal eben hinterfragen, ob wir das richtig machen. Und ich möchte gerne am Leben sein mit denen.
Da ist es wieder, dieses Wort Leben. Denn genau darum geht es. Nicht um Tod, nicht ums Sterben, sondern ums Leben im Hier und Jetzt. Um Lebensfreude, Lebenszeit, Lebensqualität. Ich habe es jetzt schon so oft gehört in meinen Gesprächen und trotzdem kann man es nicht oft genug betonen. Hospizarbeit ist nicht der Abschied vom Leben. Es ist das bewusste Gestalten von Leben. Und damit ist auch das Ziel der Hospizarbeit ziemlich klar. Kurze Werbung. Werbung Ende.
Das ist auch eine ganz wunderbare Frage, die Sie gerade stellen. Wir reden auch von Lebensbegleitung und nicht von Sterbebegleitung, speziell im Kinderhospizdienst. Das Spezielle am Kinderhospizdienst ist, dass wir ab Diagnosestellung begleiten und dass es grundsätzlich darum geht, Lebensqualität der Familien zu erhalten oder im besten Fall sogar noch ein bisschen zu verbessern. Das heißt, es ist eine Alltagsbegleitung, die unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden leisten. Also eine Begleitung im Alltag, eine Lebensbegleitung.
Was der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst für Jonathan und seine Familie bedeutet, habt ihr jetzt ein gutes Stück weit gehört. Doch die Hospizarbeit hat noch viele, viele andere Facetten. Es gibt noch weitere Angebote, die Familien entlasten können. Und auch diese sind für Betroffene in der Regel kostenfrei. Ein Beispiel dafür, das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Sieke. Die vielleicht bekannteste Einrichtung dieser Art in der Region. Dort und in vergleichbaren Einrichtungen können Familien zum Beispiel bis zu 4 Wochen im Jahr eine Auszeit nehmen. Also gemeinsam mit ihrem erkrankten Kind als Familie eine Art Urlaub machen. Jonathans Familie hat dieses Angebot genutzt. Und Jonathans Vater erzählt, warum diese Auszeiten für sie so unglaublich wertvoll sind.
Ja, also wir waren jetzt zum zweiten Mal im Löwenherz in Sieke. Es hat uns wieder sehr gut gefallen. Es ist schön, weil es ist eine Auszeit. Man hat die Möglichkeit, ja, es ist ein bisschen wie Urlaub und es ist aber auch ein bisschen ein Ort, wo man sich dann als Eltern einfach, ja, wo man mehr Freizeit hat, weil es da einfach dann professionelle Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte gibt, die sich dann großartig um die Kinder kümmern. Und das hat uns wieder großen Spaß gemacht, da zu sein dieses Jahr.
Jonathan wurde vor Ort bestens betreut. Medizinisch, pflegerisch, aber natürlich auch menschlich. In einer der vorigen Folgen haben wir schon gehört, dass Konstanze gemeinsam mit ihrer Tochter Emilia diese Gelegenheit genutzt hat, für ein paar Tage nach London zu reisen, während Vater Thorsten bei Jonathan im Löwenherz geblieben ist. Doch damit endet die Betreuung vor Ort auch nicht. Das Team in Sieke versucht auch, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Und auch Jonathan hatte so einen Wunsch.
Ins Kino gefahren an dem Abend, weil dem ich gesagt hatte, das war auch an sich sehr schön. Danach waren wir noch bei McDonald's. Wir haben uns den Minecraft-Film angeguckt. Die haben gesagt zum Beispiel, Jonathan, hast du irgendwelche speziellen Wünsche, die du willst, was du machen willst, worauf du Bock hast? Die im Kino einfach vorgeschlagen, da habe ich mir gedacht, ah, hier, der neue Film ist auch draußen, Kino, klingt gut. Mal gucken, ob die das umsetzt. Und hat geklappt, war schön.
Ein rundum schöner Tag also. McDonald's, Kino, einfach mal rauskommen, lachen, abschalten. Aber genau an diesem Abend wurde im Löwenherz auch deutlich, wie nah Leben und Tod dann doch beieinander liegen können. Denn während Jonathan im Leben begleitet wurde, wurden andere Eltern in der Einrichtung beim Abschied begleitet.
Die Einrichtung ist echt wundervoll, wunderschön, sehr, sehr, sehr traurig auch teilweise. Da waren zwei Fälle, wo Kinder gestorben sind, als wir halt da waren. Das war sehr traurig. An einem Tag weiß ich noch, das war ein ganz kleines Baby, die war gerade mal eine Woche alt und die kam mit ihrer Familie an und der ging es nicht gut. Und abends an dem Abend waren wir im Kino, wir kamen aus dem Kino und da brannte halt die Kerze von diesem Baby. Ich habe geweint in meinem Zimmer. Das war schon heftig, aber die Mitarbeiter haben mich aufgefangen, die Pfleger als auch die Begleiter. Es gibt ein Begleiterteam, da sind einfach Sozialmenschen drin, sage ich jetzt mal, die sich einfach drum kümmern. Da gibt es auch noch die Pfleger halt, das ist so aufgeteilt. Und beide Gruppen sind voll nett. Wirklich, es gibt keinen Menschen, den ich jetzt sagen würde, ah, der ist doof oder ah, mag ich nicht.
Ich habe auch das Löwenherz in Sieke besucht. Es liegt super idyllisch, direkt am Rand eines kleinen Waldes. Schon beim Ankommen fällt dieser besondere, wunderschöne Garten ins Auge. Er ist irgendwie so ruhig, liebevoll gestaltet. Ganz viele bunte Steine sieht man dort. Und drin überall auch nochmal bunte Segel bzw. Schmetterlinge, die von Kindern und Jugendlichen gebastelt wurden, die hier zu Gast waren. Sie hängen unter der Decke, jeder sieht anders aus und doch erzählen sie irgendwie etwas Gemeinsames. Vom Leben, von Kreativität und natürlich von Erinnerung. Gleich im Eingangsbereich steht auch in Sieke eine Kerze bereit. Für genau solche Momente wie gerade beschrieben, in denen ein Kind stirbt. Sie wird angezündet, wenn es passiert, ein stilles Ritual, das Trost spenden soll. Solche Symbole und weitere Rituale sind ein wichtiger Bestandteil, erzählt mir Juliane Schulze, die Geschäftsführerin im Kinderhospiz Löwenherz.
Bei uns sind Symbole, Rituale, tragende Säulen in der Arbeit. Wenn man ins Kinderhospiz kommt, im Moment startet gerade der Umbau, die Sanierung, so dass es gerade leer ist, aber ansonsten begegnet einem sofort ein Raum voller Schmetterlinge. Und im Jugendhospiz sind es eben die Segel, das sind die Symbole für die erkrankten Gäste, die leben, die unter uns sind, die immer wieder zu uns ins Haus kommen können. Wir haben uns im Rahmen der Mitarbeiterschaft eben sehr gut überlegt, welche Symbole nutzen wir und was wollen wir damit eben auch zum Ausdruck bringen. Und um es am Beispiel des Schmetterlings zu machen, der begleitet eben die Familien durch die ganze Zeit, die sie eben im Kinderhospiz sind. Der wird gebastelt im Rahmen der ersten Aufenthalte. Also wir fallen jetzt mit dem Thema Trauer nicht direkt quasi in die Tür, sondern wir versuchen schon zu gucken, wo stehen die Familien, wie weit sind sie, wie groß ist das Thema Trauer, auch im Rahmen des Lebens der Familien. Aber wir nutzen dann schon eben auch die Zeit, wo der Schmetterling gebastelt wird, um uns mit den Familien auszutauschen, um genau zu gucken, was wünscht ihr euch eigentlich, wenn euer Kind mal nicht mehr ist? Wo steht ihr mit euren Gedanken? Was beschäftigt euch darin? Was braucht ihr von uns? Wo braucht ihr eine begleitende Hand? Und dieser Schmetterling, der wird eben abgenommen, wenn das Kind verstorben ist und findet sich dann am Ende in unserem Abschiedsbereich zunächst wieder. Und es ist ein Angebot von uns an die Familien, ein Abschiedsritual mit uns, ich sage jetzt bewusst, zu feiern, dem Kind die Gedanken an das Kind nochmal aufleben zu lassen, sich zu erinnern, die schönen Momente und Begegnungen nochmal Revue passieren zu lassen, sodass der Schmetterling dann im Rahmen des Abschiedsrituals mit einem Heliumballon steigen gelassen wird und die Eltern dann einen Stein für unseren Erinnerungsgarten mitbringen, wo wir eben auch anbieten, dass sie immer wieder kommen können und auch hier einen Ort der Erinnerung einfach auch nach dem Tod des Kindes haben. Und genauso ist es dann eben auch mit dem Segel für die Jugendlichen.
Ich durfte mir in Sieke auch den Abschiedsraum anschauen. Und ehrlich gesagt, auch hier hatte ich keine klare Vorstellung davon, wie so ein Raum aussieht. Was mich überrascht hat, wie zurückhaltend er gestaltet ist. Die Farben sind dezent, fast neutral. Und genau das ist auch gewollt, damit jede Familie den Raum so gestalten kann, wie es zu ihrem Kind, zu ihrem Abschied passt. Es können Fotos, Erinnerungsstücke oder Bilder mitgebracht werden. In der Mitte dieses Raumes kann das verstorbene Kind dann aufgebahrt werden. Diese Liegefläche ist dann gekühlt, so kann eine Person auch über mehrere Tage dort bleiben, damit Familienangehörige, die zum Beispiel weitere Anfahrten haben, noch Abschied nehmen können. Und was dann in diesem Raum passiert, ist ganz unterschiedlich. Das erzählt auch nochmal die Leiterin der Einrichtung.
Ja, es gibt natürlich so skurrile Situationen. Wenn man hier nicht arbeitet, dann empfindet man das vielleicht zumindest so ein bisschen skurriler, dass eben einfach auch ein Kind aufgebahrt ist im Abschiedsraum und die Familie aber drumherum sitzt, auf dem Fußboden sitzt, ein Stück Kuchen isst, dass auch gelacht wird, dass dieser Abschiedsbereich eben auch nicht nur Traurigkeit in sich hat, sondern eben auch da das Leben stattfindet. Und das ist aus unserer Sicht was sehr Schönes, dass alles sein darf und dass jede Familie für sich genau gucken muss, wie stelle ich mir das vor, und dass wir in unserer oder aus unseren Rollen heraus nicht darüber urteilen oder vorgeben, wie Abschiede zu gestalten sind, sondern dass das einfach so sein darf, wie sich das jede Familie individuell wünscht.
Damit Familien überhaupt Zugang zu Einrichtungen wie das Löwenherz bekommen, braucht es eine besondere Voraussetzung. Der Schlüssel ist dafür eine lebensverkürzende Diagnose, so wie sie Jonathan eben auch hat. Und dann ist das Löwenherz nicht nur ein Ort für Ruhe und die Begleitung, sondern auch ein Ort voller Leben. Und dafür ist das Angebot immens.
Ja, also für die meisten Kinder ist natürlich unser Therapiebad ein Riesengeschenk, gerade für die Gäste, die besonders mit Spastiken belastet sind oder eben auch, wo ein Schwimmbadbesuch mal nicht eben möglich ist. Es gibt ein Abenteuerland, das ist so eine Art kleiner Indoor-Spielplatz. Es gibt ein riesengroßes Trampolin. Es gibt an jeder Ecke Kreativangebote. Es gibt Backmöglichkeiten, Bastelmöglichkeiten. Also im Sommer wird natürlich super viel draußen gemacht. Wir sind in einer absolut ländlichen Umgebung. Der Wald ist unser bester Freund quasi, wo wir viele Angebote natürlich auch da dann stattfinden lassen können. Wir haben eine Reittherapie. Es kommt ein Musiktherapeut zweimal die Woche zu uns. Das sind so die Dinge, die uns auch einfach im Alltag immer wieder begeistern. Ich konnte mir zu Anfang nicht vorstellen, wie Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich kaum im Rollstuhl halten können, auf mal auf dem Pferd sitzen. Aber das geht. Und genau so versuchen wir eben auch mit den Fähigkeiten, die die Menschen mitbringen, also alles nochmal aus ihnen rauszulocken und jede Kraft irgendwie nochmal zu mobilisieren, weil wir ganz sicher sind, dass oftmals mehr in ihnen steckt, als sie zu sein scheinen.
Auch diese ganzen Angebote in Sieke kosten nichts. Und den Kindern wird versucht, Wünsche zu erfüllen. Jonathan war im Kino, andere gehen in die Disco oder ins Schwimmbad. Jede Familie und jedes Kind entscheiden individuell, was ihnen wichtig ist und wie dann die Zeit vor Ort genutzt werden soll. Professionelle Kinder- und Jugendhospizarbeit ist in Deutschland noch vergleichsweise jung, etwa 20 bis 25 Jahre alt. Die ersten stationären Kinderhospize wurden ab 1998 gegründet. Das Löwenherz in Sieke gibt es beispielsweise seit 2003 in stationärer Form. Dank solcher Einrichtungen wurden in den letzten zwei Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Die Teams arbeiten ehrenamtlich wie hauptamtlich, unkompliziert und direkt. Sie sind nicht nur da, sie handeln, sie erfüllen Wünsche, ermöglichen Begegnungen und sie hören zu. Ohne überbordende Bürokratie, stattdessen menschlich, nahbar, unaufgeregt. Alle, mit denen ich für diesen Podcast gesprochen habe, Familien, Mitarbeitende, Ehrenamtliche, sind sich einig. Solche Angebote sind lebenswichtig. Sie machen den Unterschied im Alltag, in der Erschöpfung, in der Unsicherheit und sie tragen dazu bei, dass das Leben weiterhin lebenswert ist. Und solche Einrichtungen sorgen auch noch für Vernetzung untereinander, unter Familien, unter betroffenen Kindern. Und trotzdem, diese Arbeit kann oft nur durch Spenden bestehen. Denn Zuschüsse aus Krankenkassen oder öffentlichen Mitteln reichen bei weitem nicht aus, alle Angebote zu finanzieren. Deshalb verlinke ich in den Shownotes die Kontaktmöglichkeiten und Spendenwege von Löwenherz und dem ambulanten Hospizdienst Oldenburg. Denn das ist ehrlicherweise ein großes Problem. Diese ganze Arbeit, diese ganze Hingebung kann nur geleistet werden, wenn diese Form der Hospizarbeit weiter existiert. Als Ort des Lebens, der Begegnung und eben der Menschlichkeit.
Wir müssen ja immer versuchen, eine Waage hinzubekommen, wo alles Medizinische natürlich mit allen hygienischen Rahmenbedingungen gehalten werden kann und trotzdem Dinge möglich sind, dass Pferde in die Gästezimmer kommen, dass irgendwie Therapiehunde ihren Platz haben, dass Dinge möglich gemacht werden, wo man auch mal sagt, was steht jetzt eigentlich gerade im Vordergrund, dass zum Beispiel der Mensch jetzt gerade keine Erkältung kriegt oder dass er das machen kann, wo er gerade Bock drauf hat. Und wir versuchen auch den Eltern noch mal ein bisschen zu sagen, was fühlt ihr denn, was möchte denn eure Tochter oder euer Sohn? Und natürlich haben die Eltern oftmals Angst davor, einen nächsten Infekt, eine nächste Lungenentzündung. Und wenn sie sich aber in ihr Kind reinfühlen, dann ist es mit unserer Unterstützung vielleicht auch manchmal noch mal ein bisschen was anderes, dass sie auch sagen, ja, okay, dann mach das mal. Also, dass man irgendwie, was weiß ich, wenn man im Sommer auf ein Konzert fährt und es ist Regen angesagt, natürlich nehmen wir einen Regenschirm mit und packen die Gäste oder die Kinder warm ein oder die Jugendlichen. Aber dass es auch sein darf, dass man trotzdem irgendwie den Moment des Lebens genießt, mit dem Wissen, wir versuchen bestmöglich die Vorkehrungen zu treffen, dass sich das Kind eben nicht erkältet oder keine Lungenentzündung bekommt.
Und um nochmal zu zeigen, wie das mit der Finanzierung genau läuft, gibt Beate Weidewitsch vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Oldenburg einen Einblick.
Klar, Geld spielt immer eine Rolle, natürlich. Manchmal spreche ich das an, bevor eine Familie gefragt hat, weil das ja auch einfach unangenehme Themen sind. Das kostet die Familie gar nichts und ganz wichtig für die Familien zu wissen ist auch, das wird auf keine andere Leistung angerechnet, also auch nicht auf die Pflege, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, irgendwas, das ist komplett eigenständig, wenn sie das in Anspruch nehmen und wir finanzieren uns zum Teil über Krankenkassenbeiträge, also der Hospizdienst wird bezuschusst über die Krankenkasse. Aber mindestens oder fast die Hälfte des anderen Geldes kommt bei uns über Spenden rein. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass Menschen uns finanziell unterstützen. Und tatsächlich funktioniert das ja auch schon seit 30 Jahren. Wir sind ein großer Dienst und bezuschusst wird die klassische Hospizarbeit, die Kinderhospizarbeit, die Erwachsenenhospizarbeit, aber alles, was wir zusätzlich tun, der Veranstaltungsbereich, der Trauerbereich, wir begleiten immer zwischen 40 und 60 Menschen parallel in Einzelbegleitung, in Gruppenbegleitung. Das alles finanzieren wir über Spenden.
Mich haben diese Einrichtungen, ob in Oldenburg oder Sieke, wirklich tief beeindruckt. Was sie alles für Kinder und Jugendliche tun, mit wie viel Herz und wie viel Engagement und wie viel Einfühlungsvermögen sie da sind. Das hat mir gezeigt, wie unglaublich vielschichtig und auch menschlich Hospizarbeit sein kann. Und wie sehr Familien, wie zum Beispiel auch die von Jonathan, davon profitieren. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht direkt aus der Region kommt, solche Angebote gibt es bundesweit. Vielleicht nicht immer in der genau gleichen Form, aber in eurer Nähe auf jeden Fall. Und es lohnt sich immer einfach mal hinzuschauen, Websites zu besuchen, anzurufen, einfach mal hingehen. In der nächsten Folge sprechen wir nochmal über Themen, die solche Familien sehr belasten. Es geht um Politik, um Bürokratie, aber auch um ganz reale Probleme, die den Alltag mit einer lebensverkürzenden Diagnose nicht einfacher machen.
Aber wir sind auch in der Lage, Briefe zu schreiben, Leute anzurufen, Argumente darzulegen, das Ganze in einer ziemlich strukturierten Art. Da haben wir einen Riesenvorteil. Den haben andere Leute so nicht. Und ich glaube, es gibt insgesamt dann für manche Menschen zu wenig Unterstützungsangebote, ne? Oder Anlaufstellen, die einem das alles erzählen können. Also
Solange ich darf, Folge 5, erscheint nächste Woche Freitag. Wenn ihr keine Episode dieses Podcasts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke bzw. folgt diesem Podcast. Solange ich darf, ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Bianca von Husen.